Am 24.07.2007 habe ich es getan. Ich habe den Bund fürs Leben geschlossen. Links, das war tatsächlich der 24.07. Rechts, das war 3 Tage später, am 27.07. Also wir haben standesamtliche Hochzeit gehabt und dann nochmal die kirchliche. Und so wie das bei einer Hochzeit so ist, alle die geheiratet haben oder schon bei einer anwesend waren, die werden so das Ganze drumherum mitbekommen haben. Also es ist nämlich nicht nur dieser eine Tag, sondern es bedarf einer ganzen Menge an Vorbereitung, ja, so Einladungskarten machen, so am besten nicht eine Woche vorher, sondern am besten irgendwie schon ein halbes Jahr vorher, save the date, ja, also seid unbedingt dabei, der Tag des Lebens, den wir hier miteinander mit euch feiern möchten. Dann die Braut muss irgendwie losziehen und ein Hochzeitskleid suchen und der Mann natürlich auch, wobei das nicht so entscheidend ist, was er anzieht. Bei Ehes gucken eh alle nur die Frau an. Und um was man sich alles kümmern muss, ja? Also du musst vorher schon zum Standesamt gehen, ein Aufgebot bestellen, sagen, hey, ich möchte gerne diese Frau heiraten. Du hinterlässt alle Daten, du sprichst alles durch, sprichst mit dem Prediger oder dem Pastor nochmal die Trauung selber durch, wie das vonstatten geht. Du kaufst Ringe, lässt die am besten schon gravieren mit dem Hochzeitsdatum, damit du es ja nie wieder vergisst, wann du geheiratet hast. Also richtig viel Aufwand, um den Bund des Lebens zu schließen. Da gehört ganz, ganz viel dazu, bis man das hinkriegt. Und dann hat man vielleicht noch Trauzeugen, die bezeugen das in besonderer Weise. Beim Standesamt gibt es extra eine Person, die dafür berufen ist, diesen Bund auch schließen zu dürfen. Und man sieht das da, Miriam unterschreibt da gerade und füllst ein Dokument aus, musst an der Stelle, wenn du den Namen wechselst, auch gucken, dass du das erste Mal richtig unterschreibst. Gibt es jemanden, dem das anders passiert ist? Ja. Genau. Und ich möchte heute auch mit euch über einen Bund nachdenken. Also nicht über einen Bund Petersilie, sondern über einen anderen Bund, einen wichtigen Bund. Und ich würde sogar behaupten, der ist wichtiger als der Bund, den ich am 24.07.2007 geschlossen habe. Steile These. Wenn du irgendwie so ein bisschen christlich sozialisiert bist, dann wirst du wissen, ah, okay, ja, Bibel, da war irgendwas mit Bund und alter Bund, neuer Bund und irgendwie so ein Gedöns. Ja, hat ein bisschen was damit zu tun, aber schalt nicht ab, sondern ich glaube, das wird extrem spannend. Mich hat es begeistert in der Vorbereitung, wirklich, weil es etwas von Gott auf einmal widerspiegelt und das hat mich begeistert, was für einem Gott ich da eigentlich nachfolgen darf. Wir gehen ja alle in unserem Leben, gehen wir Bünde ein, ja, also den Ehebund oder vielleicht auch ein bisschen weiter runtergesetzt, was ich, wenn du Beamter bist, dann hast du auch einen Bund, eigentlich ein Vertragsverhältnis, bist du eingegangen. Und dann gibt es den Dienstherrn und dann musst du da so ein Eid ablegen und wenn du das nicht tust, kann es sogar sein, dass du deine Stelle verlierst, dass du die gar nicht antreten darfst, also das ist beim normalen Arbeitgeber vielleicht nicht so hochgehängt, aber es gibt so vertragliche Regelungen, an die müssen beide Seiten sich halten, ansonsten ist der Bund gebrochen. Ein Bund hat immer ganz, ganz viel mit Treue zu tun, also das, was ich versprochen habe, auch tatsächlich einzuhalten, ansonsten reißt dieser Bund auseinander. Wenn man die Bibel so durchschaut, dann sieht man, dieser Gott, der dort vorgestellt wird, der scheint es, Bünde zu lieben. Weil, so viel habe ich schon mal verraten, es gibt nicht nur einen alten und einen neuen Bund, sondern es gibt noch ein paar mehr Bünde. Und Gott liebt es scheinbar, mit Menschen etwas ganz festzumachen. Zu sagen, komm, lass uns miteinander verbinden. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Das Schöne bei Gott ist, das auch vorweggeschoben, Gott ist jemand, der treu ist. Wir haben das vorhin gesungen, Gott ist jemand, der diesen Bund nicht einfach flöten lässt und denkt, ah, die haben es nicht hingekriegt, suche ich mir halt den Nächsten. Sondern Gott sagt, ich bin treu und ich stehe dazu. Wir sind ja gerade im Galaterbrief. Das ist so unsere Reihe, wo wir unterwegs sind. Die letzten beiden Sonntage und auch heute geht es in dem Ganzen weiter. Und der Galaterbrief ist ein Brief von Paulus, den er schreibt an die Gemeinden in Galatien. Also es war nicht nur eine Gemeinde, die sich getroffen hat, sondern es war eine Provinz. Ich beam euch das mal ran, so ein bisschen hier Geografie. Da und da gab es ein paar Gemeinden. So, das ist Kleinasien Und Paulus kannte diese Gemeinden oder zumindest einige von denen durch eine seiner Missionsreisen. Da ist er langgekommen, hat dort gewirkt, hat einiges von den Leuten mitbekommen. Und die liegen ihm am Herzen, wie alle Gemeinden ihm am Herzen liegen. Aber in dieser besonderen zeitlichen Situation bekommt er etwas mit, was dort in Galatien passiert, in den Gemeinden. Etwas von einer Lehre, die zum damaligen Zeitpunkt die ganze Christenheit auseinandergerissen hat. Die Kirche war ja noch ganz jung, gerade erst in der Entstehung. Und es kommen Streitigkeiten auf, die ganze Kirche auseinanderreißt. Das ist so elementar. Also ich meine, wir kennen das heute auch. Wir streiten uns darüber, welche Farbe der Teppich haben soll oder solche Geschichten. Aber das, worüber die sich gestritten haben, das ging ans Fundament. Das war wirklich extrem. Dieses Thema, und hätte Gott Paulus an dieser Stelle nicht benutzt, weiß ich nicht, ob es die Kirche heute überhaupt geben würde. Zumindest nicht in ihrer jetzigen Form. Ein Riesenstreitthema, das an den Grundfesten rüttelt. Und im Raum standen, und das steht manchmal heute auch immer noch im Raum, zwei Lehren darüber, wie Menschen Versöhnung mit Gott erleben und erfahren können. Auf der einen Seite dieses Paket von, und das wird dich jetzt nicht überraschen, dieses Paket von, halte dich an die Gesetze und dann kannst du gerecht vor Gott stehen. Dann guckt Gott gnädig auf dich runter und sagt, ah, siehst du, hast meine Gebote erfüllt, klasse, Häkchen hinter, darfst in den Himmel kommen. Also sehr vereinfacht gesagt, ja? Halte dich daran. Und auf der anderen Seite, und da kämpft Paulus für, sagt er, vergiss das, weil du wirst es niemals halten können. Es gibt einen Weg und der heißt Gnade. Allein Gnade, ein Geschenk von Gott, dass du versöhnt mit ihm sein kannst, dass du gerecht vor ihm stehen kannst, schuldlos vor ihm stehen kannst. Das zerreißt die damalige Christenheit enorm. Paulus schreibt etwas von falschen Brüdern, die sich eingeschlichen haben in Galatien und diese Lehre hervorbringen. Das Ganze führte in der Christenheit damals so weit, dass es ein Apostelkonzil, also eine Apostelversammlung, die richtig wichtigen Typen damals in der Kirche, die treffen sich in Jerusalem. Und Paulus, um das ganze Thema da zu diskutieren und dann irgendwie mal einen Standpunkt dafür zu haben, was ist denn jetzt eigentlich der Weg? Was glauben wir, wie Gott sich offenbart hat, was Gottes Weg ist? Und kurz vorher beginnt Paulus oder schreibt Paulus diesen Brief. Vielleicht nicht wirklich, einen Abend vorher, aber ich habe mir so vorgestellt, er weiß, am nächsten Tag kommen die richtig führenden Leute zusammen. Auch so ein Petrus ist dabei, der eigentlich mal unterwegs war auf dem Weg der Gnade. Der dann aber durch Einflüsse auf einmal davon abgewichen ist und doch wieder ein Stück Richtung Gesetz gegangen ist. Paulus merkt, die ganze Christenheit steht vor einer riesigen Zerreißprobe. Morgen ist das Apostelkonzil, morgen kommen wir zusammen und er geht die ganzen Argumente durch. Er war selber so ein Verfechter von, halte dich an die Gesetze, aber er hat eine Begegnung mit Christus gehabt. Und er sitzt da, kann ich mir so richtig vorstellen, an seinem Schreibtisch mit Tinte und Feder und so einem Pergamentpapier. Und er schreibt die Dinge auf. Was ist es eigentlich, warum ich glaube, dass wir ein Leben aus Gnade führen dürfen? Warum unsere Beziehung zu Gott allein aus Gnade besteht? Er schreibt diese Worte auf und hat das gleichzeitig aus Galatien gehört und es wird ein Brief, den er dorthin schickt, der dort Verbreitung finden soll. Aber gleichzeitig ist es eine Argumentationskette für dieses Apostelkonzil. Das darf nicht die junge Kirche zerreißen. Das ist Paulus' Anliegen. Und wenn man den Galaterbrief liest und da mal ein bisschen Betonung reinlegt, dann ist das, knistert das. Weil Paulus ist leidenschaftlich, was er dort schreibt. Er ist klar in seinen Aussagen und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Sein Ton ist kämpferisch, denn alles steht damit auf dem Spiel. Er schreibt so etwas wie, ihr unverständigen Galater! Also heute wird er schreiben, sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Was glaubt ihr denn, was dort bei euch gerade Einsick hat? Mann, passt auf! Er kämpft darum. Er sagt, wer hat euch so bezaubert? Wer hat euch diese Flausen in den Kopf gesetzt? Mann, wacht auf! Er schüttelt sie in seinem Brief. Galater, seid doch frei. Warum lasst ihr euch wieder gefangen nehmen? Warum? Ich habe euch den Weg der Freiheit, der Gnade gezeigt. Ich habe euch Christus vor Augen gemalt. und jetzt macht ihr den Fehler und wollt das in eigenen Werken vollenden, was doch Christus eigentlich in euch angefangen hat. Am Ende des Briefes schreibt er, seht, mit welch großen Buchstaben ich es euch schreibe. Ja, heute würdest du irgendwie an deinem Word am PC da sitzen und Schriftgröße 180, fett, kursiv, unterstrichen und rot. Hey, bitte. Und wir werden uns gleich diese Argumentationskette an einer Stelle rausgreifen. Der ganze Galaterbrief hört ja genau dieses eine Thema. Paulus kämpft leidenschaftlich für die Gnade Christi. Und wir nehmen uns einen Punkt wieder raus und machen dann, und dann komme ich zu meinem Anfang zurück, einen Sprung ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel, weil Paulus dort an einer Stelle einen sehr interessanten Hinweis gibt oder sein ganzes Argument eigentlich darauf aufbaut. Wir lesen mal aus, das ist unsere Predigtreihe, Galater 3. Da heißt es, liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Er malt ein Bild. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Ich lese ein paar Verse mit euch, ne? Weil ich meinen Galaterbrief durchgehen, da darf man auch ein bisschen was lesen. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Paulus argumentiert in diesem Abschnitt damit, dass dieser Weg aus Gnade zu Gott, also mit Gott im Reinen zu sein, ein Weg der Gnade ist. Und sagt, guck mal, hier gibt es einen Abraham und Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hat gesagt, du stehst gerecht vor mir, du vertraust mir und du darfst mit mir leben. Du bist gerecht gesprochen, darum geht es. Und erst 430 Jahre später bekommt Mose und damit das Volk Israel ein Gesetz, an das sie sich halten sollen. Und Paulus sagt, wisst ihr was, ihr könnt doch jetzt nicht das Gesetz nehmen und sagen, hey, das gilt, damit können wir unseren Weg zu Gott bahnen, wenn Gott doch vorher schon, und das ist dieses Bild von dem Testament, vorher schon gesagt hat, wie es funktioniert. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen, ein Versprechen gegeben und Gott ändert doch nicht einfach zwischendurch die Spielregeln. Das ist rechtskräftig, da kannst du nicht noch irgendwie eine Klausel hinten dran fügen. Das funktioniert nicht. Paulus kommt hier auf Abraham zu sprechen. Abraham, der Vater des Glaubens, der Urvater des jüdischen Volkes. Gott hatte Abraham eine Zusage gemacht, als dieser sich voller Vertrauen in Gottes Hände gegeben hat. Das, was Abraham tat, finde ich, kann man in einem alten deutschen Wort schön zusammenfassen. Es gibt dieses Wort Anheimstellen, habe ich herausgefunden. Und Anheimstellen bedeutet so viel wie, ich überlasse jemand anderem die Entscheidung. Ich vertraue mich jemandem anderen an, der die Entscheidung für mich treffen darf. Das ist das, was Abraham getan hat. Und weil Abraham das getan hat, hat Gott ihm ein Versprechen gegeben, eine Verheißung, dass durch Abraham alle Völker, alle Menschen dieser Welt gesegnet werden würden. Also es war Gottes freie Wahl und der Glaube Abrahams, die es zu diesem Bund haben kommen lassen. Was dann auch zur Folge hatte, dass Abraham gerecht gesprochen wurde vor Gott, in Beziehung mit Gott leben durfte. Und Paulus nimmt Bezug auf diesen Bundesschluss zwischen Gott und Abraham. Er argumentiert mit diesen 430 Jahren, das eine war vor dem anderen, also gilt das doch. Wie hätte ein Abraham das Gesetz halten sollen, das er gar nicht kannte? Und trotzdem wird er vor Gott gerecht gesprochen. Somit ist für Paulus an dieser Stelle das Argument schlüssig. Doch weißt du was? Es ist doch sonnenklar. Nicht das Gesetz versöhnt dich mit Gott, sondern wenn Gott einen Bund mit dir schließt, seine Verheißung gibst und du dich ihn anheimstellst. Lass uns nochmal Vers 20 lesen. Wir sind ja gerade ein bisschen durchgeflogen. Vers 20, da heißt es, ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Und muss ich sagen, diese Übersetzung bringt da schon ein Stück Interpretation mit rein. Wenn du andere Übersetzungen liest, dann ist dieser Satz, den ich da unterstrichen habe, nicht so klar und sofort zu erkennen. Meint aber das Gleiche. Dort heißt es, wenn nur ein einziger handelt. Und darüber könnte man stolpern, wenn man sich die Mühe macht, mal drüber nachzudenken, was denn da steht. Denn wenn ich einen Bund schließe, sowohl damals als auch heute, sind doch zwei oder mehr Leute beteiligt, oder nicht? Aber da steht, wenn nur ein einziger handelt. Ist doch eher ein bisschen unlogisch. Aber lass uns mal reinschauen und ich glaube, und für mich war das extrem spannend, was ist da tatsächlich passiert, als Gott und Abraham einen Bund geschlossen haben? Nochmal vorweg, wer war Abraham denn überhaupt? Was war das für ein Typ? Ja, in der Bibel steht was von, er ist der Vater des Glaubens. Ja genau, deswegen hat Gott ihn auserwählt. Nein. Abraham, es gibt ein altes jüdisches Buch, das heißt die Apokalypse Abrahams. Da wird beschrieben, was Abraham denn war, bevor er diese Gottesbegegnung hatte. Er war Viehhirte. Ja, das haben wir auch schon gehört. Und er war ein Götzenbildhändler. Keine Ahnung, vielleicht hat sein Daddy irgendwie so Götzenbilder hergestellt, Bilder geschnitzt und Abraham ist durch die Gegend gezogen und hat gesagt, hier, verkaufe ich dir, kannst dir ins Fenster hängen, 5 Euro, das bringt dir richtig Glück, hast keine schlechten Träume mehr, wirst du gesund von, oder so ähnliche Sachen. Man könnte sagen, Abraham war so ein richtiger Heide. Der hatte mit unserem Gott, so in der Bibel, hatte überhaupt nichts zu tun. Und die Bibel berichtet auch nichts darüber, warum genau Abraham nun auserwählt wurde. War vielleicht nicht so wichtig, aber Abraham war eigentlich jemand, der mit Gott nichts am Hut hatte. Und Gott kommt auf einmal in sein Leben und sagt in 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, nö, also wenn dir morgen jemand über den Weg läuft und sagt, du, ich bin Gott, zieh mal los, lass alles stehen und liegen, ich zeig dir irgendwann Land, da wirst du auch gesegnet werden, dann sagst du auch natürlich, ja klar, sofort, oder? Und dann sprichst du noch mit deiner Frau und die sagt, aber Abraham vertraut Gott. Wie auch immer diese Begegnung ausgesehen hat, die muss krass gewesen sein, weil irgendwas muss Gott an der Stelle an sich haben, dass er vertrauenswürdig für Abraham ist. Lass alles hinter dir und Abraham glaubt und zieht los. Glaube ist im biblischen Kontext nichts Theoretisches. Nichts, wo du sagst, das ist wahr oder falsch. Sondern Glaube basiert immer auf Beziehung und Vertrauen. Sowas nennt man hebräisches Denken oder das, was wir häufig haben, so Glaube, das ist wahr und richtig. Das nennt man griechisches Denken. Und die Bibel heißt immer ein hebräisches Denken, das, was Glaube angeht. Abraham kann nicht beweisen, dass alles stimmt, was Gott ihm sagt. Kann das nicht überprüfen. Sein Entschluss, diesen Weg zu gehen, basiert auf dem innerlichen Vertrauen auf Gott, auf dieser Person, dass er gut und richtig ist. In Hebräer 11, da ist die Definition für Glaube. Da heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und genau das hat Abraham getan. Abraham hatte vorher viele Götter. Jetzt hat er einen, mit dem er loszieht. Er vertraut ihm. Gut, er zieht los in dem ersten Vertrauen. Aber es ist auch verständlich, dass irgendwann Zweifel aufkommen. Und er fragt Gott nochmal. Er will sich nochmal rückversichern. Und da beginnt eigentlich der Bundesschluss, der extrem spannend ist. Und er sagte, also Abraham, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde, also dieses Land, was Gott ihm versprochen hat? Kannst du mir das bitte nochmal bestätigen? Da sprach er, also Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Was soll das denn jetzt bitte? Also es ist für uns in unserer heutigen Geschichte, warum soll ich jetzt aber mal Tiere hier anschleppen, die auch noch zerlegen? Wenn man in den Kontext reinschaut, wie wurden damals Verträge zwischen zwei Bündnispartnern ausgehandelt? Wie wurde das gemacht? Dann nahm man tatsächlich Tiere. Und man zerlegte die und man legte das eine Teil, also so Vorderbeine und Kopf von dem Schaf auf die eine Seite und die Hinterbeine und der Rest vom Schaf auf die andere Seite. Und das machte man auch mit den anderen Tieren. Ja, also die liegen da links und rechts, das sind die Tiere. Und dann stand der eine Vertragspartner auf dieser Seite, der andere Vertragspartner stand auf dieser Seite. Man war übereingekommen, was man nun vereinbaren wollte, welchen Bund man schließen, worum es ging. Man schritt sich entgegen, traf sich in der Mitte und das, was das Ganze ausdrückte, war, wenn du dich nicht an diesen Vertrag hältst, geht es dir so wie den Tieren. Es geht um Treue in einem Bund. Halte dich daran. Abraham bereitet alles vor, steht er so. Und wenn man sich auch da wieder reinlesen, ist ja so, das geht ja schnell weg, ne? Aber wenn man sich da reindenkt, so richtig tief reingeht, okay, Abraham bereitet das vor. Also der wird die Tiere nicht dabei gehabt haben, der geht die erstmal jagen, vielleicht er hat es geschafft, die irgendwie zu fangen, dann zerlegt er die, der hatte auch keine Kettensäge, also es hat gedauert. Und die ganze Zeit über hat er seinen Kopf wieder angeschaltet. Und er denkt, krass, dieser Gott, der will mit mir einen Bund eingehen, mit mir. Das ist irgendwie cool. Aber spätestens als er diese Tiere links und rechts hingelegt hat, hat er, okay, ich, also ein bisschen kenne ich mich, wie sollte ich das schaffen, wie sollte ich treu sein, ich, Mensch, das, was ich dort tue, das wird mir doch genauso ergehen. Kann ich mich ja gleich selber zerlegen. Wie könnte ich mit diesem heiligen Gott, mit dem ich eine Begegnung hatte, ein Bund schließen, ein Bund, der auf Treue beruht. Abraham weiß um seine Fehler, um seine Vergangenheit, ähnlich wie du und ich, nicht ausschließen können, auch wieder welche zu begehen, Fehler. Aber Gott hat das schon alles einkalkuliert. Das ist cool. Nur Abraham weiß noch nichts davon, dass da so ein fehlerloser Mensch auf der anderen Seite dieses Bundes steht, auf der anderen Seite der Tiere. Und dann passiert eine kurze Zwischenstory, da könnte man eine Predigt für sich draus machen. Da kommen auf einmal Tiere, stürzen da drauf und Abraham kämpft dagegen an, dass sie wieder wegfliegen. Die Aasgeier und die Raubvögel. Ist ein Bild dafür, dass vor wichtigen Entscheidungen Kämpfe kommen. Auch im Geistlichen. Da, wo du vielleicht sagst, ich möchte mich taufen, dass so einen richtigen Schritt, diesen hundertprozentigen, das Festmachen, auf einmal diese Kämpfe kommen. Da, wo es darum geht, ganze Sache zu machen, auf einmal Angriffe kommen und du kämpfst dagegen. Kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Dann heißt es weiter, und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Ein bisschen ungünstig, oder? Du willst eigentlich einen Bund schließen und dann pennst du ein. Aber Gott spricht in dem Traum zu Abraham. Er spricht zu ihm und sagt, hey, durch dich werden alle Völker gesegnet. Du bist so eine entscheidende Person, durch dich kommt Segen auf diese Welt. ich möchte diese Menschheit mit mir in Verbindung bringen. Durch dich wird ein Volk entstehen. Unzählige Menschen werden aus deinem Stammbaum hervorkommen. Aber dieses Volk wird Verstoßung erleiden, es wird getötet werden, es wird ja zermetzelt werden. Und wer sich so ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß, dass allein diese Prophetie zugetroffen ist. Das, was Gott Abraham dort gesagt hat, das Volk der Juden verfolgt wie kein anderes Volk. Warum ist das so? Naja, wenn Gott einen Plan von Anfang an hat und es einen Gegenspieler gibt, was wird er tun? Ja, da, wo Gott Segen drauf verheißen hat, da, wo Gott Freiheit, Erlösung vorbereitet, wird er immer Gegenspieler sein und versuchen, dieses Volk zu zerstören. Gott geht mit Abraham einen Bund ein, um die Welt zu retten. Aber dieses Volk, seine Nachkommenschaft, muss einen hohen Preis dafür zahlen. Und dann geht es weiter. Ich lese heute viel Bibeltexte mit euch, aber das kann ja auch nicht schaden. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war. Siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Wie wurde so ein Bundesschluss eigentlich noch vollzogen? Auf der einen Seite steht ein Partner und auf der anderen Seite steht ein Partner. Und man begegnet sich in der Mitte. Aber der eine Partner, der hat doch geschlafen. Der ist da gar nicht durch. Aber es passiert trotzdem etwas. Ein rauchender Ofen, eine Feuerfackel fährt hindurch und beides sind Bilder für Gott. Gott schließt einen Bund mit sich selber. Abraham muss gar nichts tun. Gott erwartet das gar nicht von ihm, dass dieser fehlerhafte Mensch diesen Bund so eingeht und dafür einsteht. Und aus diesem Vers aus dem Galaterbrief, dem wir gerade gekommen sind, meint Paulus genau das. Nur ein einziger handelt. Gott hat alles getan, an mir liegt es nicht. Nur mein Vertrauen auf diesen Gott zu setzen. Als Gott die Menschen erschuf, war ihm bewusst, dass diese Menschen fehlerhaft sind, dass diese Menschen in Sünde fallen, sich von ihm abkehren, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, dass sie Fehler begehen. Und dass wenn Gott die Menschen schafft, war ihm bewusst, ich muss einen Plan haben, um sie aus dieser Misere wieder rauszuholen. Gott schließt ja einen Bund mit sich selbst. Er weiß, dass Abraham, wir Menschen, den Bund brechen werden, dass wir Fehler begehen. Und die Konsequenz wäre für uns und für Abraham, so wie diese Tiere dort am Ende zu liegen. Aber Gott sagt, ich bezahle den Preis selber. Ihr brecht zwar diesen Bund, aber ich bezahle den Preis dafür. Es wird Gott alles kosten, es wird ihn seinen Sohn am Kreuz kosten, der zerrissen wird. Selbst wenn Menschen untreu werden, sündigen vor Gott weglaufen, wird er den Preis bezahlen und stellvertretend auf sich nehmen durch seinen Sohn am Kreuz. Wir sind eigentlich an dieser Stelle im Bundesschluss im Alten Testament, in dem ersten Teil der Bibel, vor tausenden von Jahren. Und doch weist schon alles auf Christus hin. Das ist Gottes Plan. Du kannst das Alte Testament lesen und auf jeder Seite kannst du etwas entdecken von diesem Christus. Weil Gott einen Plan gemacht hat. Schon vor Grundlegung der Welt, heißt es in Epheser 1, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Schon bevor Adam und Eva geschaffen waren, hatte Gott diesen Plan. Das war nicht Plan A, ich schaffe Adam und Eva im Paradies, alles supi. Ah Mist, sie haben es verbockt, was mache ich jetzt? Ah, nehme ich mir das Volk der Juden, vielleicht schaffen die es ja besser. Ah, auch nicht geklappt, na ja, dann muss ich wohl Jesus schicken. Nein, von Anfang an war es Gottes Plan. Ich sende meinen Sohn, weil wenn ich Menschen mit freiem Willen schaffe, werden sie sich gegen mich auflehnen. aber ich möchte keine Marionetten, sondern ich möchte Menschen, mit denen ich Beziehung haben kann. Und ich werde gleich eine Lösung schaffen. Und ich werde ein Setting schaffen, in dem dieser Jesus kommen kann. Als Sohn Gottes, der sein Leben lässt, der zerrissen wird, weil Gott einen Bund zwischen dir und mir eingehen möchte. Zwischen ihm und dir. Diesen Bund möchte er gehen. Ein Bund, der dir Segen verheißt, der dich nicht zerreißt, weil sein Sohn am Kreuz zerrissen wurde. Das ist dieser Bund, auf den wir schauen dürfen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit mir zu beten.